Wir standen neulich in Hannover auf der Bühne des Landesmuseums und vor 5 Jahren hätte ich gesagt, wie, was soll ich denn auf der Bühne des Landesmuseums?
Wir haben mit jeder Staffel im Grunde neue Rekorde für uns gebrochen. Also wenn man sich sozusagen den Grafen anguckt, dann ist bei jeder Staffel ist der Ausschlag ein bisschen höher.
Okay. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Und ich stehe hier mitten in der Hamburger Innenstadt vor einem der bedeutendsten Museen des ganzen Landes, ist die Hamburger Kunsthalle. Und wir machen einen Zeitsprung und wir denken an die Nacht vom 30. Juli 1978. Damals in dieser Nacht wurden 22 Gemälde hier aus der Kunsthalle gestohlen. Ein Mann hatte gewartet, bis das Personal die Kunsthalle verlassen hatte und hat sich einschließen lassen, um dann ein Cuttermesser zu ziehen und aus 22 Rahmen die Bilder zu entfernen. Das hat er zusammengerollt und dann ist er tatsächlich über ein Fenster getürmt. Warum er das schaffen konnte, das erzähle ich euch auf jeden Fall später noch. Und falls du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich habe einen Lieblingspodcast und der heißt Kunstverbrechen. Und dieser Podcast hat mich schon im September 2025 zu einer Folge der Interviewhelden inspiriert. Und zwar habe ich mich damals aufgemacht in das Museo del Prado nach Madrid. Dort hängt nämlich ein weltberühmtes Gemälde von Hieronymus Busch, die 7 Todsünden. Und diese 7 Todsünden habe ich damals in den Mittelpunkt meiner Episode gestellt. Ich verlinke die Episode natürlich in die Shownotes. Wer oder was hat mich dazu inspiriert? Das war eben der Podcast Kunstverbrechen von den Kolleginnen und Kollegen von NDR Kultur mit Lenore Lötsch und mit Torben Steenbuck. Das sind die beiden Hosts, 2 KulturjournalistInnen hier aus Hamburg, die zusammen ganz wunderbar funktionieren und spektakuläre Kunstverbrechen in ihrem Podcast erzählen und dabei komplett auf Blut und Leichen verzichten. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist es wahnsinnig spannend und sie haben ein außergewöhnliches Sounddesign, das sicherlich Preise verdient hat. Warum erzähle ich dir die Geschichte von dem Podcast Kunstverbrechen? Nun, weil ich glaube, dass solche besonderen Podcasts uns inspirieren können, dass wir lernen können, wie man tolles Storytelling macht, wie man die Recherche in die Geschichte mit einbaut und wie man durch Sounddesign das Ganze noch viel, viel spannender machen kann. Und natürlich habe ich mir ganz konkret die Frage gestellt, wie machen die beiden das eigentlich? Wie entsteht so eine Staffel oder wie entsteht so eine Geschichte? Also habe ich mein mobiles Video-Equipment in eine Tasche geschmissen, bin in ein Taxi und habe mich zur Roten Baumchaussee fahren lassen, denn dort ist der NDR vor Ort. Ich hatte eine Verabredung mit Lenore und mit Torben. Sie waren bereit, ihre Geheimnisse mit mir und mit euch zu teilen. Und vorher bin ich noch hier vorbeigefahren, hier an der Kunsthalle, denn wenn wir schon über Kunstverbrechen sprechen, dann sollten wir doch auch einen echten Tatort einmal besuchen. Wie ist die Geschichte ausgegangen mit den 22 Gemälden, die hier aus der Hamburger Kunsthalle gestohlen wurden? Nun, das erzähle ich euch nach dem Gespräch mit Torben und Lenore. Viel Spaß dabei. Ich glaube, ich habe mir wirklich den heißesten Tag des Jahres für dieses Interview ausgesucht. Macht nichts, ich freue mich, habe noch ein paar Minuten, gehe sozusagen innerlich nochmal den Ablauf durch, bereite mich ein bisschen gedanklich darauf vor und dann freue ich mich gleich, Torben und Lenore zu begrüßen und bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. So, bei der Hauptförde habe ich mich jetzt gemeldet und man hat mir gesagt, ich muss zum Haus 12, das letzte Haus auf der linken Seite und da gehe ich jetzt mal hin. Obwohl ich hier an der Roten Baumchaussee viele Jahre lang gearbeitet habe, war ich noch nie auf dem Gelände von den Kollegen vom NDR. Heute Premiere. Ganz spannend, Herr Fördner hat mir gerade erzählt, dass er früher mal als Geldtransportfahrer gefahren ist. Habe ich natürlich sofort die Frage gestellt, ob er denn auch einen Überfall mal erlebt hat, tatsächlich. Das ist das Ding, man muss mit den Leuten sprechen und dann kommen unglaubliche Geschichten raus. Ich werde jetzt gleich mal Torben und Lenore vorschlagen, dass sie vielleicht mal bei ihm fragen, ob sie ihn auch mal einladen können in eine Episode. So, wo ist Haus 12? Ne, hier ist Haus 5. Haus 13 habe ich gefunden. Und hier ist Haus 12. Ich gehe mal rein. Ah! Vorsicht, Kamera. Hi, ich bin Markus.
Freut mich, Markus.
Sagen wir du, ja, ne? Darf ich filmen hier drin?
Ist kein Problem für uns.
Sehr schön.
Wir haben ein kleines, feines Studio reserviert, wo wir Ruhe haben.
Es hat leider keine Klimaanlage und es sind 50 Grad.
Wir sind hier am Botenbaum immer noch eine Insel der Glückseligen.
Ja, vor dir hat wieder eine super Standort hier mitten in der Stadt.
Ist es Traumhaft. Ist es ruhig? So, hier haben wir die Produktionsstudios von NDR Kultur.
Cool, ist dein Zuhause hier, ne?
Und da ist die
Nähe. Oh, aber wie
toll. Das ist Franziska.
Vorsicht, Kamera ist an.
Okay.
Ich bin Markus. Hallo. Freut mich sehr. Markus direkt. Hallo. Hi, Franzi.
Und das Schöne ist, wir haben hier sogar richtig mit Beleuchtung und allem Pipapo.
Ihr seid ja der Hammer.
Ja, wir müssen aber erstmal noch ein bisschen was aufbauen. Ja.
Wow.
Genau.
Spielst du Flügel?
Nee.
Ein bisschen?
Nein.
Lenore, du?
Nein. Flügel?
Ja,
ein bisschen. Wenn eine Trompete hier wäre, wäre es mal.
Sehr toll. Ich habe alle Technik mitgebracht. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Tisch und dann baue ich mich auf. So, hier läuft alles, ihr Lieben. Es war wahrscheinlich der 28. September 2022, bin ich so ganz sicher, als die erste Folge von Kunstverbrechen rauskam. Das Geheimnis um Hitlers Hengste war der damalige Titel. Lenore, erinnerst du dich an diesen Tag, wo euer Podcast Premiere feierte?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ich erinnere mich total intensiv an die Tage und die Wochen der Vorbereitung, der Recherche, wie wir zusammen im Studio gesessen haben. Da habe ich irgendwie lebhafte Erinnerungen. Es war ein ganz langer Prozess auch, in dem wir diesen Podcast entwickelt haben. Aber an den Tag des Releases erinnere ich mich nicht. Und ehrlicherweise, das ist wirklich eine Krankheit von mir. Ich bin dann so, weißt du, wenn's produziert ist, dann ist es produziert. Dann geht's in die Welt und dann übernimmt Torben alles, was Distribution betrifft. Ich glaube, du hast intensivere Erinnerungen, oder?
Ich habe auch die intensiveren Erinnerungen an die Wochen davor, das stimmt. An den Tag selber vom Release, da weiß ich nur noch, dass das was für ein interessantes Gefühl das war, selber Teil eines Pressedossiers zu sein. Und wir haben damals auch Pressefotos gemacht für diesen Podcast und über die freuen wir uns jetzt nach über 4 Jahren, uns die nochmal angucken zu können, weil da diese Rollenverteilung, die in den Wochen davor wirklich intensivst rausgearbeitet wurde, auch sehr plakativ gebaut werden sollte. Ich gebe nur einmal ein kurzes Bild. Wir im Mark, also im Völkerkundemuseum hieß es vorher, also sehr episches Foyer. Ich im dunkelblauen Trenchcoat mit Mikrofon im Anschlag, also wirklich der rasende Reporter schlechthin. Und Lenore im grau-beigen Jumpsuit
im Keller?
Mit einem Aktenordner unter den Armen. Und da war klar, so wird die Rollenverteilung
wahnsinnig subtil inszeniert.
Ja, alles. So ging das los.
Zumindest gibt es keine Bildtextsphäre an der Stelle. Ihr seid JournalistInnen, ihr seid Journalisten. Das heißt, für euch ist es Alltag, Dinge zu produzieren und rauszubringen. Ist das eben auch der Grund, warum man sich an so einen ersten Tag eigentlich gar nicht erinnert, weil es doch etwas Normales ist und dann erst später vielleicht feststellt, dass es gar nicht so normal war? Ist das so ein bisschen der Hintergrund?
Ja, also es ist einfach so, als Journalisten machst du die Aufgaben, diese ganzen intensiven Aufgaben, die hast du vorher. Mhm. Und das ist die wichtige Zeit.
Das ist die Arbeit. Ne?
Das ist die eigentliche Arbeit und alles, was dann rauskommt. Also ich weiß noch, dass wir wussten ja überhaupt nicht, interessiert es die Leute. Also die Idee True Crime in der Kultur war eine gute Idee. Davon waren wir beide überzeugt. Wir hatten da auch, ich hatte so einen Pitch gewonnen damit. Torben ist eingestiegen, hatte sozusagen fast zeitgleich die Idee. Und dann haben wir gesagt, wir machen es beide zusammen. Also von der Idee waren wir schon überzeugt. Aber sind es dann wirklich, findet man wirklich die Leute? Haben wir wirklich die Plattform und so? Das war schon irgendwie auch noch sehr, sehr Fragen hatte ich da im Kopf, ob das wirklich funktioniert.
Und Torben, hattet ihr vielleicht sogar gemeinsam schon Podcast-Erfahrung oder war das so, dass das erste große Stück, was ihr im Podcast-Game gemacht habt?
Ich habe in meiner Studienzeit im Master mit einer Freundin quasi privat gepodcastet, also wirklich so Indie-Podcast-mäßig, wie man das so in dieser, ich sag mal, in der zweiten größeren Podcast-Welle in Deutschland gefühlt an jeder Ecke irgendwie gemacht hat. Unser Ding war, wir haben halt über Musik gequatscht, die wir gut finden und Alben rezensiert, die frisch rausgekommen sind, aber wirklich wohnzimmermäßig. Ich bin aber bis heute davon überzeugt, dass sozusagen dieses Training, diese andere Ansprechhaltung, dieses Authentischere da drin sein, dass das was ist, was auch für die Professionalisierung, die ich dann tatsächlich mit Lenore zum ersten Mal dann erfahren habe im Podcast-Game, dass das total wichtig war, dass das schon drin zu haben, so nach dem Motto.
Und heute bist du Leiter der Podcast-Entwicklung?
Das,
heißt das so?
Ja, also ich bin im Grunde verantwortlich für das Podcast-Portfolio von NDR Kultur.
Hammer!
Als
und alles begann mit Kunstverbrechen.
Ja, genau. Das ist richtig. Ja, das ist auch schön. Das ist halt spannend, weil es wirklich auch eine Management-Aufgabe ist.
Okay, jetzt wird's langweilig.
Ja. Na.
Entschuldige. Nein. Nee, ich möchte aber tatsächlich nochmal zurück an die Anfänge. Denn ihr seid ja nicht zu zweit in dem Podcast, sondern da gibt es ja noch eine dritte Stimme. Und zwar eine sehr prominente Stimme, zumindest in einem bestimmten Bereich. Der Kunstkommissar René Allange vom Landeskriminalamt in Berlin. Wie konntet ihr dann am Anfang des Podcasts, wo ja noch gar nicht der Erfolg abzusehen war, so eine Größe dazu gewinnen, da mitzumachen? Das muss für ihn doch total exotisch gewesen sein.
Also Gott sei Dank ist es so, dass René die Öffentlichkeit nicht scheut, würde ich mal sagen. Er ist einer der wenigen Polizisten, die sagen, wir können einfach nur Aufklärung betreiben, wenn wir darüber erzählen, wenn wir die Arbeit, die wir machen, wirklich klar darlegen. Und das hatte ich mitbekommen. Ich hatte so ein paar Artikel von ihm gelesen und dann haben wir bei der Podcast-Entwicklung überlegt, das wäre schon gut, wenn wir wirklich eine Stimme aus der Polizei, einen Ermittler dabei haben oder so. Wir haben zwischendurch auch überlegt, ob Arthur Brandt das sein könnte. Der wäre ja nicht die Polizei, Stimme, sondern so
der
das
private
ist
Ermittler,
genau
der
ein Kunstdetektiv, mit dem wir mittlerweile auch wirklich viel gemacht haben, der auch immer echt, also da weiß man eigentlich, es läuft. Wenn man Arthur Brandt einlädt, dann wird es ein Knaller. aber René war irgendwie klar, also Polizist wäre gut und der wäre der Geeignete. Und dann bin ich, habe ich eine Mail geschrieben und da hat die Polizei, sagen wir mal, eher vorsichtig reagiert. Ja, könnte man ja mal, man müsste mal ins Gespräch kommen. Und dann bin ich wirklich zu ihm gefahren und habe gesagt, die bin ich, der ist Torben und wir wollen zusammen was machen und hast du Lust? Und dann war irgendwie sehr schnell eine Ebene da, wo er gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen, mache ich.
Mutiger Schritt von der Polizei in der Öffentlichkeitsarbeit, die ja nun eigentlich eher dafür bekannt sind, dass sie vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend sind. Und jetzt möchten wir natürlich unbedingt, du hast es ein bisschen schon angedeutet, wie ist denn dieser Podcast Kunstverbrechen überhaupt entstanden? Ich habe gerade etwas von einem Pitch gehört. Ist das ein interner Pitch im NDR gewesen?
Genau, also bei NDR Kultur war es so, dass unsere damals neue Leiterin Anja Würzberg gesagt hat, wir müssen echt irgendwie digitale Formate haben und entwickeln. Und sie hat einen Wettbewerb ausgelobt, da konnte sich jeder bewerben mit einer Podcast-Idee und dann sind auch wirklich, ich weiß ehrlich nicht mehr wie viele, aber es sind schon relativ viele Ideen da zusammengekommen. Und ich habe gesagt, und das war ehrlicherweise auch noch ein bisschen vage, also ich habe gesagt, so True Crime, wahre Kriminalfälle, ich war noch nicht auf Museum spezialisiert, sondern ich habe gedacht, wir machen einfach die ganze Bandbreite. Wir machen Musik, wir machen in der Literatur so, ne? Aber es war irgendwie klar, es darf nicht so ganz blutig sein, weil ich da sehr zart beseitet bin. Und es muss die Spannung aus der Realität kommen. Genau, das war so ein bisschen die Idee. Und dann habe ich da gewonnen und wurde ganz rot und dachte, oh, jetzt geht's echt los. Und dann war es aber noch mal eine längere Zeit der Entwicklung, weil, wie gesagt, fand ich schon ganz okay. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Also die war, glaube ich, ganz in Ordnung.
Ja,
und vielleicht haben manche auch gesagt, die ist sehr gut, aber sie musste dann trotzdem noch ein bisschen handfester ausgearbeitet werden.
Wie bist du dazu gekommen, Torben? Weil Lenore sagte eben, du hast fast zeitgleich eine ähnliche Idee entwickelt.
Genau, es begab sich zu der Zeit, dass als dieser Pitch stattgefunden hat, ich noch gar nicht im Programmbereich Kultur war vom NDR, sondern da war ich gerade dabei, mein Volontariat zu beenden, habe noch relativ viel für NDR Info gearbeitet, habe von dem Pitch nichts mitbekommen, habe dann mehrere Aufträge für NDR Kultur bekommen. Naja, und dann habe ich irgendwann auch mal auf die Podcast-Charts geguckt und war so, okay, es sind so viele Formate in den Top 20, die
True Crime.
Harte True Crime sind. Da können wir doch mit unserem Kultur-USP uns irgendwie versuchen, in eine kleine Nische reinzudengeln. So weit, so vage. Daraufhin bin ich quasi bei unserem damaligen Abteilungsleiter ins Büro gestiefelt, habe gesagt, Stefan, wie wär's denn mit Podcast und True Crime und Kultur? Hat er gesagt, perfekte Idee, Torben, hatte Lenore vor 2 Wochen. Geh doch mal zu ihr ins Büro rüber und dann redet ihr einfach miteinander. Eine große Stärke von Stefan Ford, unserem damaligen Chef, einfach Leute zusammenzubringen und denen dann auch zu vertrauen. Also das hat dann auch gut geklappt. Wir haben dann uns relativ schnell zusammengerauft und dann kam eben diese Phase der wirklich Hands-on-Formatentwicklung. Und das waren die Wochen und Monate, die wir eben schon haben anklingen lassen. Das war ein ganz schönes Ringen.
Aber es ist ja total überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Denn ich habe euren Podcast natürlich hoch und runter analysiert und bin mir sicher, dass mindestens 60%, vielleicht mehr, das Erfolgsgeheimnis der Dialog zwischen euch ist. Also ich glaube, ihr beiden seid es eigentlich, die diesen Podcast so erfolgreich machen, das Thema auch und die Art und Weise, wie ihr es erzählt auch, aber ich glaube, ihr seid es tatsächlich als Person. Ich dachte also, dass ihr irgendwie schon, keine Ahnung, seit ewig und drei Tagen zusammengearbeitet habt und es ganz klar war, ihr seid so dicke und ihr geht miteinander diesen Podcast-Weg, aber offensichtlich war das ja eher eine Zweckgemeinschaft.
Ja, aber das ist, Markus, glaube ich, so, wenn man, also wenn jetzt da irgendjemand gekommen wäre, in meinen Raum gekommen wäre und ich hätte gesagt, weiß ich nicht, also ich hätte mit dem schon Erfahrungen gemacht, aber es würde nicht funsten so richtig, dann hätte ich, glaube ich, auch gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde, man merkt, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Menschengefühl und so ein Gefühl, da kann man gut miteinander arbeiten und das habe ich bei, also wir kannten uns schon auch, habe als Redakteurin da bei NDR Kultur schon gearbeitet, ich habe bei Tom schon ein paar Manuskripte abgenommen. Also das funktionierte gut und da habe ich das Gefühl, da kann ich schnell Vertrauen aufbauen. Und das ist es, glaube ich, am Ende. Also wenn so ein Podcast-Duo funktioniert, dann ist es ein vertrauensvolles Verhältnis. Und das habe ich schnell gemerkt bei ihm.
Und bei mir war das im Grunde so, dass Lenore die Skripte, die sie abgenommen hat, das war wirklich zu meiner Volontariatszeit. Also zu einer Zeit, wo alles bei mir drunter und drüber ging, man immer auch große Unsicherheiten hat, oder ich zumindest große Unsicherheiten hatte und dann bei NDR Kultur auf Station war und dann eben mit einer sehr empathischen, netten, ruhigen Kollegin und ruhig im Sinne von einem Ruhepuls. Da saß und meine Skripte dadurch sehr viel besser geworden sind, dass sie abgenommen hat. Und deswegen war da eben auch so ein gewisses Urvertrauen in diese Kollegin da. Und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir gemeinsam in diesen Raum gegangen sind und waren so, naja gut, wir kommen ja gut miteinander klar, dann lass mal gucken, wohin das jetzt läuft.
Also ihr könnt mir noch so viel von Kollegen erzählen. Ich finde, dass die Chemie zwischen euch außergewöhnlich erscheint, zumindest mir als Zuhörenden, dass das etwas sehr Besonderes ist und dass das nicht mit jeder Kollegin und mit jedem Kollegen herzustellen ist.
Aber jetzt sag mal, was ist es denn? Also was ist es denn für dich als Hörer? Das interessiert mich jetzt wirklich.
Ja, schon.
Es ist eben genau dieser Zusammenspiel. Mhm. Ich komme da später nochmal drauf, dass ihr ja auch eine bestimmte Rollenverteilung habt. Aber darüber hinaus, ich finde, das ist etwas Freundschaftliches. Mhm. Also für mich seid ihr Freunde. Und eben nicht nur Kollegen. Vielleicht am Ende mögen die sich gar nicht und sind nur Kollegen und müssen den Job zusammen machen. Ich bin jetzt unsicher.
nein,
natürlich nicht.
Musst du dir keine Sorgen machen. Aber ich finde schon, dass man sozusagen bei dem, wenn man sagt, das sind Freunde von mir. Natürlich, wenn ich jetzt aus der Anstalt rausgehe, würde ich auch immer sagen, Lenore ist eine Freundin von mir. So, auch mit ihrem Mann verstehe ich mich super, mit den Kids auch so, alles cool.
Kommt ja auch im Podcast vor? Nein.
Mein Mann, ja. Mein Mann ist, glaube ich, der Einzige, der bisher nicht aus meiner Familie vorgekommen ist.
Ich wollte gerade sagen, die Tochter morgen.
Genau, schon
die
Tochter.
Ach so.
Ja.
Damit das Mikrofon rumgereicht in der Familie. Man braucht noch mal ein paar Statistiken.
Das ist auf jeden Fall alles richtig. Gleichzeitig mahne ich auch immer sehr zur Vorsicht, wenn es um freundschaftliche Bande innerhalb des professionellen Umfelds geht. Nicht im Sinne von, ich wäre distanziert zu Lenore, sondern eher, dass ich sehr vorsichtig bin, wenn es darum geht, man tut sich dann freundschaftliche Gefallen und so. Und
nein, mir geht es um die Wirkung. Also mir geht es sozusagen rein um die zuhörenden Wirkung. Und das ist ja auch wichtig. Mhm. Es mag ja auch sein, dass da im Hintergrund wirklich eine distanziertere Geschichte ist, ist mir völlig egal, darum geht es mir gar nicht. Aber die Wirkung ist einfach sehr vertraut, sehr nah, sehr gemeinsam, sehr synchronisiert, sehr aufeinander abgestimmt. Und ich glaube, das macht eben zusammen mit eurer Persönlichkeit und auch mit eurer Stimme, macht es eben sehr viel aus.
Aber wir halten nochmal fest, es gibt keine Distanz. Es gab jetzt so einen Halbsatz, wo ich dachte, da könnte man interpretieren. Nee, also wir sind nicht distanziert. Absolut. Es ist wirklich so, dass wir, weiß ich nicht, also es gibt wenige Kollegen, denen ich samstagabends um 23.50 Uhr nochmal eine kurze WhatsApp-Nachricht schreibe.
Und es gibt quasi keine Kollegin, der ich das nicht, also Lenore ist die Einzige, der ich das nicht übel nehme.
Das hat eine merkwürdige Dynamik gegeben. Ich habe gerade die ganze Zeit von Freundschaft geredet, dann wurde das Ganze ein bisschen relativiert und mit Abstand betrachtet und jetzt schreiben sie sich am Samstagabend um 23 Uhr WhatsApp-Nachrichten. Wir kommen einfach mal zu der nächsten Frage. Und zwar möchte ich wissen von euch, wann habt ihr eigentlich gemerkt, dass das, was ihr dort macht, so erfolgreich ist? Wann und woran?
Als wir in unser Analyse-Tool geguckt haben und die Klickzahlen gesehen haben.
Wann? Sehr schnell?
Nee, ab Staffel 3.
Ach, tatsächlich, so lange?
Ja. Ja.
Okay. Hat sich da etwas verändert oder hat sich das kumuliert, dass sozusagen die Zuhörenden aufgelaufen sind und die Zahl einfach so groß geworden ist?
Wir haben mit jeder Staffel im Grunde neue Rekorde für uns gebrochen. Also wenn man sich sozusagen den Graphen anguckt, dann ist bei jeder Staffel ist der Ausschlag ein bisschen höher in den Release-Phasen. Das ist natürlich etwas, da sind wir extrem dankbar für, dass das so funktioniert. Also dass es mehr Hörende werden. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Also Staffel 3, würde ich immer behaupten, ist Stand jetzt nach wie vor eine unserer absolut stärksten, weil das die tiefste Recherche ist, die Geschichte.
Sind das die 7 Teile?
Ja.
Okay.
Genau.
Die Suche nach Bacons.
Die Suche nach Bacons Kopf. Die größten Fallhöhen, die wir damit drin haben, sowohl was uns persönlich jetzt irgendwie betrifft, aber was auch die involvierten Charaktere angeht. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir sozusagen mit der Plattform, mit der wir als ARD rausgehen, größere Hörerschaften erreichen. Und wenn die wiederum mit jeder Staffel neu auf uns aufmerksam gemacht werden, die größten Hörerschaften, dann wandern auch mehr Leute rüber. Nochmal, wir sind total froh, dass das so funktioniert. Und es hat sicherlich auch mit der harten Arbeit hier von unserem ganzen Team zu tun. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir das Rad neu erfunden hätten.
War das geplant, beabsichtigt, dass ihr die 3 Fragezeichen der 2024er Jahre seid oder seid ihr selber irgendwann darüber gestolpert? Oder behauptet
ihr... Wir sind wirklich
ihr,
die 3 Fragezeichen.
Ihr seid es. Also in meinen Ohren seid ihr es.
Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, es war so, dass ein Prozess der Entwicklung wirklich lang war und dass wir sehr über Rollen diskutiert haben. Und dann kam raus, ich bin diejenige, die ins Archiv gesperrt wurde. Ich habe da sehr viel Mitleid bekommen von vielen Hörenden und auch aus meinem Umfeld. Lenore, du darfst ja nie raus. Ich mache das ja wirklich gerne. Ich bin gerne, Archivrecherche ist schon klar. Aber
also ist intrinsisch.
Es ist absolut intrinsisch. Also ich habe ja gesagt, ich habe Latein studiert und Bibliothekarsgene. Was will man da mehr, als in einem Archiv zu sitzen und glücklich zu sein?
Die Polizeiakten in den Händen zu halten und so, das war dann schon special.
Das stimmt. Und am Anfang war irgendwie klar, also Torben geht raus, Torben ist Reporterin, ich mache das schon wirklich auch sehr gerne und insofern war es irgendwann einfach der Punkt, wo man dachte, ja, jetzt ist es auch irgendwie ein bisschen überholt, diese Rollen, die wir da aufgestellt haben und es ist vielleicht auch an vielen Stellen ergibt sich dann auch was, wenn wir beide zusammen draußen sind und das war dann bei Staffel 3 schon auch so, dass wir, bei Bacon, dann waren wir zusammen auf Rügen, also den wahnsinnig halsbrecherischen Tag, den hatte, musste Torben alleine durchstehen.
Aber das war auch wirklich, das war ein Wendepunkt. Ja. Also das war ein Wendepunkt, dass ich bei diesem einen Verdächtigen alleine in die Wohnung gegangen bin. Und erst im Nachhinein, nach diesem wirklich sehr skurrilen Treffen mit diesem Menschen, gemerkt habe, uiuiuiui, das hätte auch echt schief gehen können, da jetzt alleine hinzugehen. Ich habe auch wirklich von meiner Freundin, ich habe echt Ärger bekommen. War so, ey, du kannst da doch nicht alleine reingehen. Und deswegen war das sozusagen on top ein Argument zu sagen, nee, bestimmte Reportagen, die machen Lenore und ich zusammen.
Ich erinnere mich ziemlich gut an die Staffel, weil sie eben so anders ist als die Staffeln zuvor. Sie ist ja geradezu actionreich und hatte tatsächlich Thrill. Bevor du an der Haustür geklingelt hast, hast du allerdings selber schon... Also hat man dir die Sorge schon angemerkt. Ich weiß nicht, ob das ein Piece ist, was anschließend aufgenommen wurde oder ob du das tatsächlich vorher aufgenommen hast. Aber das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, wo auch ich gedacht habe, wo ich dachte so, oh, der gute Torben wird jetzt aber vielleicht ein bisschen leichtsinnig mit dem, was er dort macht. Und dann gab es noch mal in Amsterdam eine Situation, da habe ich das Gleiche gedacht. Da hast du dich mit einem Kunsträuber oder Kunstdieb getroffen, einem ehemaligen. Und der erschien mir auch... nicht von zarten Eltern zu sein, sagt man das?
Also ich weiß zumindest, was du meinst, ja, und das kann ich bestätigen. Also die Familie oder zumindest der Vater von ihm war auch schon schwer krimineller. Der Unterschied in dem Fall war, dass bei der Nummer auf Rügen, das war tatsächlich eine Feldaufnahme, also das war nicht nachträglich eingesprochen. Okay, also das war schon eine Orientierung, die wir uns gegeben haben bei Reportagen, immer mal wieder einfach ins Mikro erzählen, was passiert gerade und sei es für einen selber, dass man es später nochmal nachhören kann. Mhm. Und in dem Moment war es eben genau die Situation, ich bin da ein bisschen rumgedruckst und stand da vor dieser einen Galerie, die wir als Kontakt hatten, die eventuell wissen, wo dieser Verdächtige lebt. Und ehrlicherweise, um mir selber auch ein bisschen Zeit zu geben, habe ich dann so ein bisschen da reingeredet, von wegen, ich gehe jetzt hier gleich dahin und dann mache ich dies und dann mache ich das. Und dass das dann aber so gut transportiert, wie schlecht es mir in dem Moment ging, das klingt makaber, aber da waren wir schon ein bisschen dankbar drüber, als wir nachher im Schnitt saßen. Und bei der Nummer in Amsterdam, ja, da war ich auch angespannt, da war ich aber nicht allein. Sondern da war ich mit Arthur Brandt zusammen, den Lenore ja eben auch erwähnt hat, auch eine Vertrauensperson von uns, der mir vorher auch gesagt hat, du, alles gut vor dem Oki. Es gibt bestimmte Themen, die solltest du vielleicht aussparen. Und bei allem anderen, schieß mal los, ich bin ja dabei. Aber
tolle.
Ich würde es nicht alleine machen, Torben. Das hat er nämlich auch gesagt.
Aber auf jeden Fall krasse Erlebnisse. Aber schon nach wenigen Folgen ist etwas passiert, was auch mir passiert ist. Ich habe euch im Auto gehört, das waren die eine der ersten Folgen. Und dann wurde ich irgendwann unruhig und dachte so, hä, ich verstehe es nicht. Und ein, zwei Folgen später berichtet ihr darüber, dass Zuhörende euch ein Feedback gegeben haben über einen bestimmten Umstand. Habt ihr eine Idee, wovon ich rede?
Dass wir gleich klingen?
Tatsächlich.
Ja, es ist ein Phänomen. Furchtbar bitter. Selbst meine Schwester konnte uns nicht unterscheiden.
Es
und meine Schwester
Phänomen.
Kennt mich seit 50 Jahren. Es ist völlig verrückt. Ich weiß nicht. Also ich habe natürlich eine relativ tiefe Stimme für eine Frau. Torben ist ein bisschen baritonmäßig eher hoch.
Unbedingt.
Und ich habe wir haben so einen Dummy produziert zum Beispiel. Ja. Ne? Der ist durch den NDR gegangen, da haben Leute gesagt, ach ey, so ihr macht euch echt gut am Mikrofon. Keiner hat da irgendwie gesagt, ihr klingt übrigens gleich und ich weiß auch nicht, hätte ja auch nichts verändert. Also wir wollten es ja zusammen machen und wir hätten jetzt ja, glaube ich, keinen anderen gesucht, der irgendwie
anders klingt.
Ja, ja. Und manchmal muss man Sachen auch einfach durchhalten und weiter tragen und weiß ich nicht, also ab Staffel 3, glaube ich, kam keine Rückmeldung in der Richtung.
Ich fand das nur so lustig, ihr habt das ja auch thematisiert, habt darüber gesprochen und ich dachte so, ach, ich bin nicht der Einzige, der so auditiv irgendwie nicht auf die Kette kriegt. Es war ja nicht immer, es war in manchen Situationen, wo man es nicht erkennen konnte, also ich konnte es nicht erkennen und ich glaube, es waren eben nicht ausschließlich, ist es die Stimmlage, sondern ich denke vielleicht auch durch die Enge der Zusammenarbeit, dass man sich sprachlich auch einen gewissen ähnlichen Rhythmus angeeignet hat, der dazu geführt hat, dass es eben gleich klingt.
Also du meinst, ich sag jetzt auch so häufig krass wie
sagt er? Sagt er heute?
Es gibt schon bestimmte Wörter, die ich extra häufig benutze.
Aber das ist ja fast Inhalt. Ich rede eher über Modulation.
Muss ich ja nochmal reinhören. Also kann schon sein. Aber auch da versuchen wir, so authentisch wie möglich zu bleiben.
Und das ist klar, ja auch, ist ja voll sympathisch auch.
Es gibt Passagen, die wir gerade jetzt bei den neueren Staffeln, wo wir Erzählstrecken haben, also wo wir wirklich die Geschichte wie ein Erzähler voranbringen oder eine Erzählerin. Und dann gibt's aber eben wieder die Talkparts. Und ich würde schon sagen, dass wir uns ab Staffel 4 da eigentlich freigespielt haben. Mhm. Und wer es dann immer noch hört, dem kann ich nur sagen, dann hör es nochmal.
Na, ist ja auch praktisch, wenn einer mal krank wird, übernimmt die andere. Kriegt keiner mit. Ja, muss man einmal nur noch bezahlen.
Wir haben es wirklich, das bei NDR Kultur bei der Welle. Wenn da in einen Talk gegangen werden muss, dann gibt es ein Preset, was man quasi für unterschiedliche Moderatoren nutzen kann. Das gibt es auch für AutorInnen. Für mich wurde nie eins gemacht, weil ich im Grunde so selten da dann wirklich auf der Welle was gesagt habe. Ich komme, wenn mal was ist, rein und sage, gib mir das Preset von Lenore. Das passt.
Das wusste ich noch gar nicht. Das ist sehr schön. Ja, da ist er dann mit deiner Stimme quasi unterwegs. Hey. Mit was für einer technischen Ausstattung bist du unterwegs, Torben, wenn du als Feldreporter sozusagen vor so einer Tür auf Rügen stehst?
Ich bin im Grunde bis inklusive Staffel 5 mit einem kleinen was ist denn das, Tencent?
Olympic.
Olympic, also mit einem Aufnahmegerät von Lenore unterwegs gewesen. Wirklich sehr kleines Olympic-Aufnahmegerät mit einem externen Mikrofon, das angeschlossen wird. Jetzt seit Staffel 6 bin ich mit einem Zoom H6 unterwegs.
Okay. Und dann ist da ein Knopfmikrofon als Verlängerung dran?
Nee, also ein Clip-On habe ich als Backup sozusagen. Das läuft nochmal so. Das ist dann ein Rode Go, glaube ich. Ja. Es gibt aber natürlich auch noch andere tolle Hersteller von Mikrofonen. Und das Zoom ist entweder mit einem Aufstecker für die Atmosphären oder wenn es längere Interviews sind, mit einem externen Mikrofon, das nochmal angeschlossen wird. Also ein bisschen so ein Setup, wie du es hier hast.
Ich möchte lernen, wie das funktioniert. Ich habe viele Fragen mitgebracht. Die sind sehr detailorientiert. Ihr müsst gucken, wie weit ihr, wie tief ihr da reingehen möchtet. Lenore, woher kommt die Idee eines Falls? Und was für Kriterien müssen erfüllt sein, damit wer entscheidet, dass ihr das macht?
Also es ist ganz unterschiedlich. Am Anfang haben wir einfach erstmal zusammengetragen und ehrlicherweise profitieren wir von diesem Zusammentragen immer noch, weil da ein großer Stapel auf den Schreibtischen oder in den auf dem Desktop liegt, wo wir sagen, den wollen wir unbedingt machen. Da haben wir schon mal anrecherchiert, da hat sich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig ergeben. Also natürlich muss die Spannung da sein, es muss eine Fallhöhe da sein, er muss ja irgendwie auch immer eine Metaebene haben, finde ich interessant. Und dann gucken wir, dass wir in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Also, dass wir über Fälschungen sprechen, dass wir über Diebstahl sprechen, dass wir haben zum Beispiel ganz lange nicht über Galerien gesprochen, haben wir immer mal wieder auch ein bisschen anrecherchiert, weil der Kunstmarkt einfach alles passiert in diesen Galerien und die sind ein bisschen sakrosankt und keiner traut sich da so richtig ran. Zumindest habe ich in letzter Zeit nicht so richtig was gehört und jetzt haben wir zum Beispiel so einen Galeriefall, wo wir gerade in einer intensiven Recherche sind. Genau, und das klopfen wir immer wieder ab. Also nach einer Staffel ist es so, dass wir einmal kurz durchatmen und dann sagt Torben, Head of Podcasts, so. Und
das
was
machen wir,
machen wir das nächste? Und dann haben wir meistens so 6, 7 Fälle, wo wir sagen, so die sind in der engeren Auswahl und dann wird es immer einer weniger, weil das ergibt sich nicht, das matcht mit dem nicht. Und bei Staffel 4 war es so, und das fand ich echt ganz gut, dass da echt die Fälle aus der Community kamen.
Ja.
Und das ist natürlich ein total großes Geschenk. Da kommt viel, wo mir das Herz blutet, weil ich sage, können wir nicht so richtig machen, ist deine Familiengeschichte. Ist wahnsinnig interessant, ist auch ein tolles Kapitel, wenn es um, keine Ahnung, mir fällt ein, irgendwie so DDR-Kunst, die verschwunden war.
War das nicht die Statue aus dem Schrebergarten in
Süddeutschland? Genau, das war, also im Prinzip war es wirklich alle Fälle, die wir in der Staffel 4 erzählt haben, recherchiert haben, kamen alle aus der Community. Mach Toll. Doch mal was. Also zum Beispiel auch Mrugalla, ja. Dieser Fälscher, der ja nicht mehr lebte, wo aber ein Schatz an O-Tönen einfach in dem Archiv war und wir dann aber trotzdem nochmal losgegangen sind natürlich und den Sohn getroffen haben und so. Also es muss immer auch eine Ebene haben, wo wir jetzt nicht nur Archivsachen machen, sondern wo wir selber unterwegs sind, wo wir selber recherchieren können, wo heute noch was passiert, beziehungsweise ja, wo man auch das Gefühl hat, ja, es ist irgendwie noch nicht auserzählt. Also ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, also selbst zum Beispiel Louvre, Mona Lisa, war so, dass man, ja keine Ahnung, 1911, naja, da wird schon irgendwie jetzt alles einmal erzählt sein. Und dann, weiß ich nicht, haben wir mit René Allange gesprochen über, wie war das damals? Gab es da eigentlich irgendwie noch keine Fingerabdrücke? Ja doch, die Deutschen waren da schon viel weiter. Dann hat er so ein bisschen Polizeigeschichte erzählt. Selbst das, finde ich, war für mich zumindest nur ein Erkenntnisgewinn. Also es muss immer irgendwie weitergehen. Und wir sind und wir haben uns ein bisschen vorgewagt. Wir haben am Anfang sehr Fälle erzählt, die sozusagen abgeschlossen sind. Und sind immer mehr in die investigative Richtung gegangen, weil ich ehrlicherweise auch glaube, das ist unser öffentlich-rechtlicher Auftrag, dass wir einfach auch wirklich in Investigationen gehen. Und in diesem Bereich, gerade was so Kunst und Kultur betrifft, das gilt immer noch so als so her und das ist irgendwie alles so großartig. Und dass da eben trotzdem so viele Geschichten lauern, gerade jetzt zum Beispiel in diesem Galeriebetrieb. Wie gesagt, ich finde, das müssen wir machen, das macht sonst kein anderer. Und ich fühle mich da sehr wohl.
Wir als Zuhörende fühlen uns auch sehr wohl mit dem, was ihr dort macht. Torben, legt ihr einen Zeitraum fest, den ihr euch Zeit nehmt, um diesen Fall zu recherchieren? Oder entscheidet das der Fall vielleicht auch von sich aus, wenn ihr merkt, der geht noch mehr und noch mehr und noch mehr, dass diese Phase ausgedehnt wird?
Wir versuchen, die Community nie länger als ein Jahr warten zu lassen auf eine neue Staffel.
Was ja schon richtig lang ist.
Ja, es schon richtig lang ist und wo wir, ich kann es nur immer wiederholen, wir sind extrem dankbar für die Hörenden, die wir haben, für die Rückmeldungen, die wir kriegen, für die Geduld, die die Leute haben und zumindest, wenn man jetzt in die Zahlen guckt, die kommen nicht nur wieder, sondern die bringen auch noch ihre Freunde mit. Wir haben neben Kunstverbrechen leider in Anführungszeichen.
Noch andere Aufgaben
noch
hier zu tun.
Noch viele andere Aufgaben bei NDR Kultur. Dementsprechend ist es immer auch ein Abwägen, wie viel schaffen wir in einem Zeitraum X. Und deswegen war für uns so diese Periode von mindestens einem Jahr ist ein Zeitraum.
Dann muss aber geliefert werden.
Dann muss geliefert werden, auch damit wir selber zu Potte kommen.
Ja.
Großes Aber. Wenn Fälle dabei sind, wie Lenore es beschrieben hat, die investigativer sind, die noch laufen sozusagen, dann müssen wir manchmal auch die harte Entscheidung treffen und sagen, dann wird es dieser Fall nicht in die Staffel schaffen.
Also dann
wenn wir ihn noch nicht rund haben.
Okay.
Es gab in der Vergangenheit Fälle, Bacons Kopf haben wir besprochen, es gab auch die gestohlene Bronzestatue, wo wir gesagt haben, ey, die haben wir eigentlich komplett rund, diese Geschichte. Die blöde Statue haben wir trotzdem nicht gefunden. Lass uns den Fall trotzdem rausbringen und sei es, um im Sinne von René Allange für Öffentlichkeit zu sorgen und darüber eventuell noch Tipps reinzuholen.
Ich distanziere mich von blöde Statue.
Entschuldigung, der ist mir jetzt rausgerutscht. Da kannst du gerne einmal schneiden. Nein, Quatsch.
Lass ich drin?
Lass es gerne drin, Gut. Weil für mich ist es echt eine blöde Statue, weil ich hätte dieses Mistding so gerne gefunden. Ey, das ist, also da gibt es immer noch Momente, wo ich denke, verdammte Axt.
Da komme ich jetzt aber als Storyteller und rein und sage, eigentlich ist es ganz gut, dass sie nicht gefunden ist. Das gibt euch natürlich Optionen, das behält eine gewisse Spannung am Ende da. Ich finde das gar nicht schlecht, dass das nicht abgeschlossen ist. Ich meine, Lenore hat in einer Episode mal erzählt, dass sie in einem Fall 3 Jahre recherchiert habt oder so, kann das sein? War das Bacons Kopf?
Das ist Bacons Kopf. Also das, was ich erzählt habe, als ich bei René das erste Mal am Schreibtisch saß oder vor dem Schreibtisch saß, da haben wir schon über Bacons Kopf geredet. Da hat er schon gesagt, das ist ein Fall, der wahnsinnig interessant ist. Und dann haben wir gesagt, erste Staffel, machen wir noch nicht. Zweite Staffel, wird irgendwie auch noch nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, bei der dritten wagen wir es mal anders und machen nochmal irgendwie über mehrere, erzählen wirklich nur einen Fall, weil vorher war es ja immer so, dass wir einen Fall in 2 Episoden erzählt haben und da war ja die ganze Staffel, ging um diesen einen Fall.
Die längste Staffel auch. Was ist der Hauptteil eurer Arbeit, eurer Vorarbeit? Ist es Lesen? Ist es Telefonieren? Ist es tatsächlich unterwegs sein, Leute treffen? Was ist der Hauptteil?
Ich kann es nicht quantifizieren. Es ist, Wir lesen uns sehr, sehr viel ein. Wir müssen natürlich auch dann erstmal recherchieren, wer sind denn die guten Gesprächspartner. Quantifizieren kann ich es nicht. Ich weiß, dass ich am glücklichsten bin, wenn wir endlich irgendwie in einem Wohnzimmer auf einer Couch sitzen und jemand sitzt da und öffnet sich eben wirklich. Also zum Beispiel habe ich wirklich, als diese Geschichte, die wir über diese Statue, die nicht blöde ist, ich sag's nochmal, dass sich so eine Familie an uns wendet und sagt, ey, das ist ein großer Schmerz und wir wissen nicht, wo das ist und wir trauen euch zu, dass ihr das recherchiert und dann sitzen wir da in dem Wohnzimmer und die erzählen uns das. Das ist das, was mich sehr glücklich macht, aber das
ist eine ganze Familiengeschichte dranhängt.
Genau.
Also das war ja Biografiearbeit.
Genau. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil, das Ganze sich anzuhören, die Perlen rauszufischen, die ganze Skriptarbeit, weil wir arbeiten ja, also wir setzen uns ja nicht ins Studio und dann spielen wir mal so ein paar O-Töne an.
Kommen wir gleich zu, also, weil das interessiert mich nochmal sehr, dass wir da nochmal reingehen. Deswegen die Zwischenfrage, vielleicht Torben, strukturiert ihr oder plottet ihr schon während der Recherchearbeit, um einen besseren Überblick zu behalten, um sich nicht zu verirren?
Ja, und um auch in den Interviews die wichtigsten Punkte dann nicht zu vergessen. Weil für uns sind sozusagen die Hauptinterviews mit den ProtagonistInnen, die wir sozusagen als unsere Hauptcharaktere, das klingt immer so, als würden wir Fiction machen, aber am Ende machen wir Dokumentarisches.
Ja.
Aber auch da brauche ich dir als Storyteller nicht groß erzählen, wozu man Hauptprotagonisten braucht. Dass wir da sozusagen auch auf die richtigen Wendepunkte in den Interviews drauf hinarbeiten. Ohne alles vorzuskripten, sondern um sozusagen nach wie vor dann mit einem Plan reinzugehen, offen zu bleiben. Und ja, wir hatten mehrfach die Situation, dass wir dachten, dieser und jener Protagonist, den wollen wir, damit er diese und jene bestimmte Angle der Geschichte erzählt. Und dann ist es was komplett anderes geworden. Und das war schön.
Ja, ja.
Das war eine tolle Erfahrung.
Ja.
Und dann saßen wir fluchend im Schnitt und haben uns überlegt, so, wie biegen wir das jetzt richtig hin?
Lenore, holt ihr euch Unterstützung beim Thema Plotten? Macht ihr das zu zweit? Habt ihr ein Team? Braucht da jemand, da muss da jemand dazukommen, der Abstand hat?
Also wir haben eine Redaktion, die besteht aus, also es wechselt so ein bisschen. Wir haben immer so zwei Redakteure, die wirklich so die Hauptredaktion machen. Wir haben uns Unterstützung geholt bei Bacons Kopf, weil wir da wirklich die Herausforderung hatten, das müssen wir nochmal anders erzählen, da müssen wir nochmal echt anders den Bogen spannen. Und da haben wir uns von der Kollegin vom BR unterstützen lassen, die hat so einen Workshop gegeben, der uns wirklich, also mich zumindest sehr, sehr weitergebracht hat.
Oh.
Und ansonsten haben wir beide das Gefühl, dass wir so ganz gut sind in dem, was wir, wie so eine Geschichte aufgebaut sein soll. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich finde sie jetzt wahnsinnig rund, dann kommt Torben und sagt, nee, muss jetzt nochmal anders sein. Und umgekehrt auch, so wenn, ne, man hat ja immer das Gefühl, man kommt mit diesem Material und dann ist man einfach so erfüllt.
Ja.
Am Anfang war Torben wirklich, er hat seine Reportagen, wir hätten da 3 Stunden Reportage senden können,
ja,
also in dem Podcast,
hart.
Weil es wirklich, er ist dann sehr erfüllt und das, ich kann es total verstehen, man liebt ja dieses Material, was man hat und dann hat sich einer geöffnet und dann möchte man irgendwie, dass jeder kleinste Satz ist und das ist dann so, dass manchmal die Redaktion sagt, nee, Torben, jetzt müssen wir doch nochmal, dann wird es ein bisschen Diskussion, aber
mein Sohn,
er ist
die Reportage
einsichtig.
Ist eine halbe Stunde lang, das muss kürzer. Nein, ich würde aber ganz kurz an der Stelle auch wirklich nochmal ein ganz großes Dank und eine große Empfehlung an die Kollegin Lea Utz ausgeben vom Bayerischen Rundfunk. Eine fantastische Geschichtenerzählerin, die uns wirklich bei Staffel 3 in einem Workshop nochmal ihre Art zu erzählen beigebracht hat. Und an diesen Methoden bedienen wir uns auch jetzt immer noch im Kleinen immer mal wieder. Ne? Wenn wir jetzt an der Staffel 6 sitzen, ich denke, oh Gott, wie kriege ich den Fall denn jetzt strukturiert mit den ganzen Protagonisten und den spannenden Geschichten hier und da und jenes, dann setze ich mich hin und denke so, gut, wie war die Story-Formel nochmal, die wir gelernt haben?
Und das ist so ein Glücksgefühl, finde ich, so ein befreiendes Gefühl, wenn man die Struktur auf einmal gefunden hat. Und dann fängt man an, die einzelnen Parts, die man hat, zuzuordnen. Und auf einmal ergibt alles Sinn, auf einmal funktioniert alles, auf einmal kriegt man es rund, auf einmal kriegt man gute Übergänge hin, großartig. Mit wie viel Stunden Audiomaterial sitzt ihr denn da und verzweifelt? Also wie viel Audiomaterial pro Fall, kann man wahrscheinlich nicht so ganz genau sagen, aber bringt ihr mit? Und müsst ihr auswerten und müsst ihr reduzieren?
Also warte mal, kann ich überschlagen? Also wir kommen 10, 12, 15 Stunden so in dem Dreh, würde ich sagen.
Ja.
Und dann schneidet man das runter auf 15 Minuten?
O-Ton,
also reine O-Ton-Zeit?
Schon mehr.
Mehr?
Naja, ja, aber mehr als...
Also 15 bis 20 Minuten.
Genau, würde ich denken, so ein...
Oh,
naja.
Oh mein Gott.
Ja. Ja, und das muss man auch wirklich, also ich bin auch jemand, der es dann wirklich nochmal alles hört. Also echt irgendwie die Atmosphäre auch in die Atmos reinhört, weil du brauchst dann wirklich dieses eine Auto, was da vorbeifährt und wo du sagst, genau so war die Situation.
Das heißt, du erkennst im sich wieder, also im Wiederanhören den stärksten O-Ton, die stärkste Szene und sagst, das ist es.
Ich mache es immer so, dass ich, wenn ich das Interview geführt habe, so mir so eine kleine Geschichte mache, das war stark, das war die stärkste Passage, das war so, dass ich so einen kleinen Fahrplan habe, so einen Spickzettel. Aber ich höre, wie gesagt, mir alles nochmal an und bin dann auch Gott sei Dank schnell in der Situation wieder drin. Und ich weiß, dass da stand ich da bei dem Stuttgarter Kommissar und da ist dieses Müllauto lang gefahren und ich war in Panik und so.
Ja, genau.
Wann schreibt ihr und wer schreibt?
Wir schreiben meistens im dritten Viertel dieses Jahres, was ich eben als Periode genannt habe für die Staffelproduktion.
Ist alles schon abgeschlossen? Recherche, O-Töne, alles da?
Ja, es muss alles auf dem Hof liegen. Wir haben, bevor wir losfahren, einmal gestoryboardet, ungefähr schon mal geguckt, wie könnten wir diese Geschichten aufbauen. Dann fahren wir los, holen alles auf den Hof, hören uns dann alles nochmal an. Geht's mir nicht anders als Lenore. Ich muss die Sachen auch immer nochmal komplett hören. Wobei ich bei den Atmosphären bin ich entspannter. Da gebe ich manchmal unserem Producer auch einfach so eine 10-Minuten Atmosstrecke und sage, hier, such bitte einfach die geilste Stelle raus, wo das Auto am tollsten klingt. So, und dann sitzen wir da, alles ist da. Dann werden sozusagen die Highlight-Töne schon mal freigestellt, die einzelnen Atmosphären. Und dann wird im Grunde nach dem neuen Storyboard, was gemacht wird, im übergeordneten Sinn, wird die Geschichte runtergeschrieben. Und da teilen wir uns mittlerweile so auf, dass es für jeden Fall eine Lead-Autorin oder einen Autor gibt, der sozusagen den Erstaufschlag bringt.
Mit also nicht ihr, sondern das ist eine...
Nein, wir. Ach, einer, so, einer von uns beiden.
Ah, okay.
Ja, genau.
Also einer ist in Verantwortung und...
Exakt.
Okay.
So, das heißt, ich würde mich jetzt hinsetzen und den ersten Skriptaufschlag runterschreiben. Bei bestimmten persönlichen Sachen lasse ich dann Lücken, im Sinne von...
Reaktionen,
ja, naja, oder auch hier erzählt Lenore, was ihr Lieblingsmuseum ist oder so. Das ist nichts, was ich ihr jetzt reintexten würde. Dann übergebe ich diesen ganzen Skriptwust an Lenore. Sie streicht mir 6 mal krass raus, weil es zu häufig drin ist, ergänzt die persönlichen Teile und vice versa. Also bei mir kommen dann die Skripte an, die von Lenore sind. Ich schreibe ein paar Mal mehr krass rein, weil es wirklich krass war. Und dann gehen wir irgendwann damit zur Redaktion und sagen, hallo, liebe Redakteurinnen, hier wäre sozusagen der erste Skriptentwurf. Viel Spaß beim Lesen. Und es war so ulkig, weil wir auf einer Veranstaltung neulich waren, einer Live-Show, und da auch eine Hörerin zu uns kam und die war fest davon überzeugt, dass wir ein riesiges Team haben müssen. Und wirklich, wenn man es runterbricht, dann sind das wir zwei Redakteurinnen, unser Producer Oleg, Unterstützung hier von den Technik-KollegInnen bei NDR Kultur und dann noch ein paar sehr tolle KollegInnen, die uns für die Distribution unterstützen. Und that's it. Aber wirklich für diese Arbeit, um die es dir geht, da sind wir im Grunde 4 Leute.
Jetzt der spannendste Moment, der mir tatsächlich selber auch gar nicht, also tatsächlich nicht klar ist, wie produziert ihr am Ende? Ihr habt den Text, ihr habt die O-Töne, ihr sitzt zusammen im Studio. Was passiert dann? Spielt ihr die O-Töne tatsächlich live ein, um die Möglichkeit der Reaktion, der authentischen Reaktion zu provozieren? Oder wie macht ihr es? Oder ist es das Geheimnis und wir reden nicht
drüber? Nee, da können wir gerne drüber reden. Haben wir am Anfang genauso gemacht. Also da war Torben ja der Reporter. Ich wusste da wirklich auch noch gar nichts. Ich habe zum Teil diese Skriptpassagen auch nicht gelesen, wo es um die Reportagen geht, weil ich mich auch überraschen lassen wollte. Ja. Und dann haben wir die O-Töne eingespielt und ich habe darauf reagiert oder eben auch umgekehrt. Das machen wir nicht mehr, weil, also, weiß ich jetzt.
Irre aufwendig.
Ja, es ist irre aufwendig. Es dauert natürlich auch Wahnsinn. Und ja, keine Ahnung, man fühlt sich dann auch so ein bisschen, jetzt muss aber die tolle
Unter
Reaktion
Druck.
Kommen,
ja,
so
ja,
irgendwie.
Ja.
Das wirkt dann manchmal auch unauthentisch, ehrlich gesagt. Und insofern sind wir gut vorbereitet. Wir sitzen da im Studio. Wir haben immer Passagen, wo klar ist, da halten wir uns bitte ans Skript. Da geht es um Zahlen, Daten, Fakten, alles, was so, gerade wenn es investigativ ist, Unschuldsvermutung und so, ne? Also dann müssen wir einfach, muss das einfach klar sein und da würde ich jetzt irgendwie auch nicht freestylen. Und dann gibt es aber immer so Passagen, wo wir eher ein bisschen talky drauf sind und dann gucken wir uns gegenseitig an und ich atme zu laut.
Wirklich? Er sagt so viel krass und du atmest zu laut.
Genau so ist es.
Wir haben tatsächlich, aber das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, wir hatten bei der Staffel 4, hatten wir nochmal einen Moment, nämlich bei dem Kunstfälscher Edgar Mogalla. Da hatte Lenore nämlich wirklich ein paar Sachen aus dem Archiv gefischt. Und da war ich aber auch in der Staffelproduktion. Ich war so gestresst wegen 1000 anderer Sachen, dass ich bei dem Skript auch gesagt habe, okay, ich gucke einmal drüber, den Rest machen wir im Studio. Und dann saßen wir im Studio und ich kannte die Archivtöne wirklich nicht. Ich habe mich kaputt gelacht. Das war wirklich Weltklasse und die haben wir dann nochmal zugespielt. Und das sind wirklich ehrliche, authentische Reaktionen.
Das merkt man aber auch. Mhm. Also das ist wirklich, das merkt man. Wann kommt die Musik dazu? Und von wem? Oder überhaupt das Sounddesign? Wenn alles aufgenommen ist, kümmert sich eine Kollegin oder ein Kollege dann darum?
Also Tom hat schon gesagt, Oleg Tulenev ist unser großartiger Sounddesigner. Das ist wirklich ein externer Kollege. Es geben wir an ihn und der ist seit der ersten Staffel dabei und wir lieben ihn heiß und innig und sowieso, weil der auch der wahnsinnig flexibel ist und einfach großartige Arbeit leistet. Und also wir sitzen im Studio, wir nehmen auf, einer von uns beiden schneidet, das machen wir, oder ein Technikkollege. Manchmal liegt es auch wirklich daran, wie viel haben wir noch sonst auf dem Schreibtisch, aber eigentlich bemühen wir uns, dass wir einmal geschnitten haben. Wir haben einmal so die Version, die wir Oleg geben, die haben wir durchgehört. Da sind wir fein damit und dann kommen die Zauberhände von Oleg.
Ja, und das ist wirklich toll, weil der Kollege hat da auch wirklich eine Reise gemacht. Also im Grunde, er ist für Staffel 1 eingekauft worden. Ah, wir brauchen irgendwie Musik und ein Sounddesign, Intro, Outro und irgendwie ein paar Betten. Wer kennt denn gute Musiker? Ich kenne Oleg privat schon sehr lange, weiß, dass er ein guter Musiker ist. Hab gesagt, hey, kannst du dir das vorstellen? Mach mal einen Draft bitte. Wir haben das gehört, es war direkt passend. Ja. Und dann ist es im Grunde immer mehr geworden, dass wir gefragt haben, so ey, kannst du vielleicht auch auf die jetzt schon zusammengebauten Teile nochmal extra Musikstücke schreiben, damit es passt? Ey, kannst du die Sachen vielleicht auch zusammenbauen? Hier liegen die O-Töne, da liegen die Sprechanteile, hier ist das Skript, wo alles genauestens drinsteht. Und gerade bei den Atmosphären, überrasch uns. Und er hat uns bisher immer positiv überrascht und dementsprechend ein großartiger Pick und für die Zusammenarbeit, die sehr flexibel auch sein muss zum Teil, ein großer Gewinn, ja.
Und jetzt kommen die Mails, wo gibt's denn die Musik von Kunstverbrechen?
Ihr müsst eine Compilation rausgeben.
Ja,
aber es ist auch outstanding und zwar von der ersten Folge an. Also ich glaube, dass auch dieser Sounddesign-Aspekt einfach ganz stark mit in den Erfolg reinspielt.
Die Hörspiele hat er uns ja auch gebastelt.
Ja, ja.
Also gerade bei den ersten Folgen sind wir ja noch sehr viel über das Mittelhörspiel gegangen, dass wir uns im Grunde SchauspielerInnen oder teilweise...
Das Opening, damit seid ihr ja, immer genau. Eingestiegen, bis ihr das, glaube ich, in Staffel 3 oder 4 habt ihr, glaube ich, damit aufgehört.
Ab 3 haben wir auch da, also 3 war im Grunde der große Wendepunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es jetzt ohne Schauspieler, weil wir wollen noch dokumentarischer, noch ernster auch werden. Aber gerade am Anfang haben wir teilweise hier Kollegen auf dem Flur gefragt, hey, wolltest du schon immer mal ein Museumseinbrecher sein? Komm mal. Jetzt, kurz mit.
Jetzt.
So, und auch da hat Oleg uns sozusagen diese Hörspielteile gebaut, im Grunde mit allem, was das NDR-Tonarchiv zu bieten hatte.
Unsere letzten Meter sind sozusagen angekommen. Hat sich euer Leben durch den Podcast verändert, Lenore?
Also, wir standen neulich in Hannover auf der Bühne des Landesmuseums und vor 5 Jahren hätte ich gesagt, was soll ich denn auf der Bühne des Landesmuseums oder gerade im Museum spielen?
Erklär es ganz kurz.
Genau. Wir machen eine Show, ne? Wir machen mit Kunstverbrechen eine Show. Seit vergangenem Jahr waren in Hamburg, waren in der Kunsthalle Bremen, lernen also Museen auf ganz andere Art mit einmal kennen. Und dass da Leute kommen und sagen, ihr erzählt Geschichten, sodass ich Lust habe, in ein Museum zu gehen. Ich dachte am Anfang immer, oh Gott, ein Museum, da muss ich ja irgendwie einen besonderen Sprecher haben oder ich muss, keine Ahnung, im Kunstunterricht besonders aufgepasst haben. Und ihr erzählt es so, dass ich das Gefühl habe, das ist ja Leben im Museum, da passiert ja richtig was. Und dann, wie gesagt, stehe ich da auf der Bühne mit Torben zusammen und die kommen wegen uns und insofern hat sich mein Leben schon ein bisschen verändert, finde ich. Also.
Offensichtlich nicht nur dein Leben, sondern der Podcast hat auch das Leben von anderen Menschen verändert, wenn die sich aufmachen, mit ihren Familien sowohl zu solchen Abenden zu gehen, als auch Museen wieder zu entdecken,
genau.
Und sich mit Kunst zu beschäftigen.
Das war übrigens was wir nicht gedacht haben, dass das ein Podcast ist, der sich an Familien, wo Familien sagen, ich kann das gut hören mit meinen Kindern. Ja, die Nazi-Geschichte, da mache ich nochmal kurz aus, aber ansonsten erzählt ihr das so, dass das irgendwie auch 10-jährige Kinder echt gut mitkriegen und fiebern. Also wie gesagt, hätten wir uns jetzt irgendwie nie gedacht, aber auch da toll.
Tom, dein Leben, hat sich das durch den Podcast verändert? Gibt es Fanmomente?
Ich hatte das in so einem Moment, als wir in Bremen den Live-Auftritt hatten, dass eine Hörerin, auch da mit ihrer jungen Tochter, auf mich zukam und das war noch bevor die Show war. Ich weiß gar nicht mehr, ich musste irgendwo wohin gehen und sie kam auch gerade an und die sprach mich direkt an und sagte, Torben, wo ist denn hier die Garderobe? Und ich war so, excuse me?
Wer bist du genau?
Kennen wir uns? Tut mir voll leid, wenn wir uns schon mal kennengelernt haben. Und das war wirklich so, so spannend, dass da jemand so eine parasoziale Bindung zu mir oder zu uns hat, dass sie sich direkt an uns gewandt hat, weil sie denkt so, naja, die gehören ja dazu, die kennen mich ja und ich kenne die und denen vertraue ich. Und da frage ich jetzt mal, wo die Garderobe ist. Ich wusste nicht, wo die Garderobe ist, aber ich habe dann mich nett mit ihr unterhalten.
Und das ist ja noch die norddeutsche Art. Ja? Also,
ja.
Wenn das noch ein bisschen weitergeht, dann fallen sie dir in die Arme und dann wunderst du dich erst recht.
Nein, aber das klingt jetzt auch, also es soll es jetzt nicht zu groß machen. Ja, das, genau wie Lenore es beschrieben hat, auf diese Art hat es auch mein Leben verändert und auch der berufliche Erfolg, den wir beide jetzt hatten in den letzten Jahren, nicht nur in Bezug auf Kunstverbrechen, sondern auch auf unsere anderen Aufgaben, der hat mit Kunstverbrechen zu tun. Dementsprechend auch da ein klares Ja und trotzdem, ich will das nicht so groß machen, mein Gott. Also auch bei den Live-Auftritten sage ich so, hey, das ist jetzt mein Bürojob, aber verlängert sozusagen.
Vielleicht ist es wichtig, es groß zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, das große Mann. Es gibt neue Termine im Oktober. Da seid ihr in Oldenburg, in Frankfurt und in Berlin unterwegs zu einem sensationellen Preis. Also es ist nicht so, dass sich das irgendwie keiner leisten könnte. Unbedingt Tickets. Also ich packe das mit in die Shownotes rein. Zwei Fragen.
Ich glaube, Frankfurt und Berlin ist schon ausverkauft.
Ja. Oh, was? Ja. Jetzt schon?
Ja.
Also auf nach Oldenburg. Das soll eine zauberhafte Stadt sein.
Es ist eine zauberhafte Stadt.
Wir freuen uns alle, euch in Oldenburg zu sehen.
Es wird auch noch einen Termin in Göttingen geben, was? Aber ich glaube, da sind die Karten noch nicht.
Warum eigentlich nicht in der Kunsthalle in Hamburg? Also wie kann das sein?
Und wir hatten, Hamburg hatten wir so schon auf der Landkarte, haben wir auf Kampnagel haben wir gestartet. Du, Markus, es ist doch nicht aller Tage Abend. Wir kriegen da was hin.
So, nächste Staffel, welches Thema? Wäre jetzt noch eine Frage. Fangen wir mal mit wann?
Genau.
Torben.
Die einjährige Periode, das heißt, wir werden im November diesen Jahres, eher Mitte November, in den Release gehen.
Okay.
Wir werden mehrere Fälle wieder dabei haben, mehrere Fälle auf mehreren Episoden. Wenn das alles so klappt, wie wir es im Moment liegen haben, wird das die längste Staffel, die wir je gemacht haben.
Gut.
Ja. Es wird gehen um, Lenora hat es angesprochen, einen Fall, der in der Galerie-Szene spielt, der investigativ ist, der schwierig ist, an dem wir dran sind und bei dem wir mal gespannt sind, ob und wie er dann zur Aufführung kommt. Wir werden einen, in Anführungszeichen, historischen Fall dabei haben aus den frühen Nullerjahren. Geht es um zwei Museumseinbrüche, die in Nordeuropa spielen. Es wird um gestohlene Bronzen gehen von Friedhöfen. Das ist ein besonders emotionales Thema. Das ist jetzt nicht die große Kunst. Klar, für uns ist es auch schön, wenn wir Namen wie Picasso, Van Gogh etc. pp. Drin haben, weil das ist Mainstream anschlussfähig. In diesem Fall geht es aber wirklich eher um die emotionalen Geschichten dahinter, wenn jemand von seinen Angehörigen, die auf dem Friedhof liegen, quasi bestohlen wird.
Ja, ja.
Wir werden bei einem Fall den Deckel drauf machen, den wir bisher nie zu Ende erzählt haben.
Oh, das heißt, es wird ein Fall nochmal kommen, der bereits schon einmal, okay.
Genau. Und jetzt muss ich gerade überlegen.
Das sind viele Fälle.
Ja.
Das
ja,
ist genau. So gut.
Aber ich glaube, jetzt hast du...
Ja,
so, nee, wir sind noch auch noch einen anderen historischen Fall. Da geht es um, das können wir, glaube ich, sagen, Schirreneinbruch. Also die damals als die Turner, genau, die Turner-Gemälde und der Caspar David Friedrich aus der Hamburger Kunsthalle geklaut wurden. Also weil schon irgendwie unser Anspruch ist, dass wir immer auf was Norddeutsches haben. Wir sind Kunstverbrechen von NDR Kultur.
So, wenn wir das nochmal kurz droppen können. Raub im Louvre? Ist das ein Thema für euch?
Ja, wird es was geben, sage ich mal vorsichtig.
Das ist spannend, das finde ich toll. Darüber freuen sich, glaube ich, viele, weil es einfach so eine, also aus verschiedenen Gründen natürlich eine großartige Spannung irgendwie mitbringt. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit den Hitler-Tagebüchern? Fällt es bei euch ins Genre rein oder, ihr hattet da, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, oder?
Nee.
Ist es theoretisch möglich oder sagt ihr, naja, sind die Hitler-Tagebücher jetzt Kunst?
Also ich würde mal frech behaupten, dass es eher weiter entfernt ist von unserem Kern.
Ja.
Ein Thema, was wir eher sehen würden, wo wir uns aber auch noch ein bisschen von fern gehalten haben, ist wirklich das ganze Thema Raubkunst. NS-Raubkunst.
Mhm.
Hat damit zu tun, dass wir hier im NDR andere Einheiten haben, die sich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, weswegen wir gesagt haben, gut, dann macht ihr erstmal die Filme dazu. Wir beschäftigen uns im Podcast ein anderes Mal damit.
Habt ihr damit nicht angefangen? War das nicht die erste Staffel Hitlers?
Ja, Hitlers Hengste war aber ein Fall, in dem ein westdeutscher Industrieller im Grunde NS-Kunst von Josef Thorak geschmuggelt hat.
Okay.
Das Thema Raubkunst, also wirklich Enteignung durch die Nazis, ist ein Thema, wo sich zum Beispiel die Kollegen von Tatort Kunst schon dran getraut haben, sehr erfolgreich.
Ich habe ja vorhin gesagt, so die Maßgaben, wann erzählen wir eine Geschichte, sind, glaube ich, bei den Hitler-Tagebüchern, da ist sehr viel erzählt. Da ist auch sehr viel im Podcast schon erzählt. Insofern glaube ich nicht, dass man da irgendwie die Kunstverbrechen Leute nochmal dazu braucht. Aber weiß ich nicht, vielleicht recherchieren wir ja noch was.
Vielleicht ist es auch so der Medienmensch, der in uns durchschlägt, wenn man auf dieses Gespräch kommt. Das Interview ist zu Ende. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich möchte aber nicht aufhören, weil es einfach so schön ist, mit euch hier zu sitzen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank, Lenore, und vielen Dank, Torben.
Vielen Dank, Markus, dass du hier warst.
Ach, das war so ein schöner Nachmittag mit Torben und Lenore beim NDR. Ich sag nochmal vielen Dank. Und es war auch so lustig, als ich die Kopfhörer aufgesetzt habe. Ich fühlte mich, als wäre ich selber zu Gast bei Kunstverbrechen, weil die beiden Stimmen natürlich so präsent war und mir auf einmal live gegenüber saßen. Also auch für mich ein besonderer Moment. Jetzt geht es noch, ein Kunstverbrechen aufzuklären. Und zwar, was passierte denn damals 1978 mit den 22 Gemälden, die hier aus der Hamburger Kunsthalle geklaut wurden? Tatsächlich wurde der Kunstdieb gefangen. Es war ein 35-jähriger Hamburger. Das war kein Profiverbrecher, das war kein internationaler Kunstschmuggler. Das war ein Mann, dem das Leben nicht so richtig gut in die Karten gespielt hat. Und irgendwie kam er dann auf die blöde Idee, in der Hamburger Kunsthalle klauen zu gehen. Er hat sich dort tagelang aufgehalten, hat mit den Angestellten gesprochen und hat dann rausgefunden, dass die Alarmanlage nicht funktioniert, hat sich dann einschließen lassen, die 22 Bilder aus den Rahmen geschnitten und ist dann getürmt und war natürlich erstmal wochenlang verschwunden. Aber die Kaffeebetreiberin der Hamburger Kunsthalle, die kam ins Grübeln, denn ihr ist ein Mann aufgefallen, der wochenlang zu ihr ins Café kam, aber ab dem Tag des Kunstraubs war er nie wieder gesehen. Und da ist sie hellhörig geworden. Und dann brauchte es nur noch die Kommissarin Zufall. Und sie traf diesen Mann auf dem Großneumarkt. Das ist ja ein Platz in der Nähe von der Binnenalster und von der Kunsthalle. Und das war genau dieser Kunstdieb. Sie hat dann sofort die Polizei informiert. Ich glaube, damals war sogar an dem Platz noch eine Polizeistation. Der 35-jährige Mann wurde festgenommen. Die Bilder hat man bei seiner Freundin in der Wohnung gefunden. Die Arme wusste gar nichts davon, dass die Bilder bei ihr liegen. Und so wurde damals der Hamburger Kunstraub 1978 aufgeklärt. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt in dieser außergewöhnlichen Folge. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Episoden von Kunstverbrechen. Da müssen wir noch ein bisschen warten bis November, aber dann geht es weiter. Und in der Zwischenzeit solltest du den Podcast nicht kennen, unbedingt mal anhören. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war eine Episode der Interviewhelden. Und ich bin Markus Tirok.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.